Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de und mein heutiger Gast ist von der Formatkanzlei für Investment und Finanzen und es ist Daniel Tresco und ich freue mich, Daniel, dass du heute bei uns bist und wir über dein Herzensthema, das Thema Golf, sprechen.
Hallo Thorsten. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein und mal berichten zu können, was wir denn im Bereich der Absicherung von Golfausrüstung auf die Beine gestellt haben.
Ja, da kommen wir gleich zu. Bevor wir dazu kommen, lass uns kurz noch ein bisschen über dich sprechen. Erzähl mal, wie bist du bei uns in die Branche gekommen? Bist du mit der 34D-Zulassung zur Welt gekommen oder vom Abi-Ball nach Hause gegangen? Wie ist dein Weg in die Branche abgelaufen?
Ich würde ja behaupten, ich sehe unglaublich jung aus, aber bin tatsächlich auch schon über 40. Ich habe Jura studiert und neben meinem Studium dann tatsächlich irgendwann mal in einem der berühmten Strukturvertriebe angefangen. Stand dann nach meinem Studium vor der Wahl, werde ich jetzt Rechtsanwalt oder bleibe ich in der Versicherungsbranche. Ich war zu dem Zeitpunkt allerdings schon echt einige Jahre in der Versicherungsbranche, also im Strukturvertrieb nicht lang, aber dann schon sehr lang hier bei uns in der Kanzleiformat. Und habe mir dann überlegt, okay, eigentlich gefällt mir dieser Versicherungsbereich ganz gut und tatsächlich kann man diese Qualifikation Volljurist natürlich auch im Versicherungsbereich ganz gut spielen und sie kommt bei Mandanten ganz gut an. Wir haben dann Zielgruppenkonzepte entwickelt für Juristen, haben Berufshaftpflichtversicherungen für Juristen vermittelt oder machen das auch immer noch. Insofern passte das eigentlich ganz gut und beraten auch jetzt im Rahmen unserer Kanzlei viel in den beratenden Berufen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, alles, was da so mit zusammenhängt.
Ja, okay. Das heißt, also vom oder während des Studiums, ich sage es mal Strukturvertrieb, und dann direkt danach auch noch da in den Vertrieb eigentlich hauptberuflich gearbeitet oder gab es noch englische?
Nein, tatsächlich schon nach, ich glaube, einem halben oder dreiviertel Jahr Strukturvertrieb habe ich gesagt, okay, das ist einfach nicht meine Welt. Und es gab die Möglichkeit, eben die Gründung der Kanzlei hier mitzugestalten. Und ja, die Chance in Anführungsstrichen habe ich ergriffen und habe dann hier als Handelsvertreter gearbeitet, bin dann irgendwann Prokurist geworden und mittlerweile Geschäftsführender Gesellschafter.
Ah, oh, cool, okay. Ist ja auch ein spannender Weg. Also wie viel Gründer und Gesellschafter wart ihr da zum Anfang?
Zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, Gründer waren wir drei, Gesellschafter und Geschäftsführer waren es aber zwei. Also ich war quasi mit an Bord und habe immer meine Expertise und meine Ideen mit eingebracht, aber war nicht offiziell Geschäftsführer. Das ist auch viele Jahre später, müsste ich jetzt überlegen. Ich glaube, 2019 bin ich hier tatsächlich dann als geschäftsführender Gesellschafter eingestiegen.
Ja, und dann habt ihr wahrscheinlich den Namen Kanzlei, den habt ihr wahrscheinlich dann aufgrund der Zielgruppe auch gewählt wahrscheinlich, ne?
Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar. Also in erster Linie gefiel uns der Name Kanzlei mal ganz gut. Kanzlei für Investment und Finanzen. Dazu gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. In Hamburg kann man nämlich die Kanzlei als Versicherungsmakler nicht eintragen. Das hat uns damals das Amtsgericht verweigert oder das Registergericht verweigert. Ja, und wir sind doch, also wie man sieht, wir sitzen in Hamburg, wir haben den Namen Kanzlei. So ist unser Gründer Manuel Franz auf die Idee gekommen, Mensch, wir verlegen den Firmensitz nach Göttingen, lassen das dann in Göttingen eintragen, weil die waren da weniger pingelig und haben dann einfach das Unternehmen wieder nach Hamburg zurückgeschoben und dann konnte Hamburg nichts mehr dagegen machen. Seitdem heißt dieser Laden Kanzlei für Investment und Finanzen. Der ursprünglich tatsächliche Gründungsname ist Kontor für Investment und Finanzen. Aber das war nur, solange diese Namensgeschichte eben lief. Also es war nicht ganz einfach, Kanzlei für Investment und Finanzen eingetragen zu bekommen, aber wir haben es halt geschafft und finden das nach wie vor auch ganz super. Und ein Hinweis an das Registergericht, es ist einfach falsch. Eine Kanzlei ist eine Schreibstube, das hat mit Rechtsanwalt oder so nichts zu tun. Das ist einfach nur Gewohnheit, dass man unter Rechtsanwalt unter Kanzlei eine Rechtsanwaltskanzlei versteht.
Ja, spannend. Ist auch mal ein guter Einblick. Welche Aspekte bringst du heute noch aus deinem Jurastudium in die Beratung mit ein? Oder hat es einen Schwerpunkt oder spielt es keine Rolle mehr für dich?
Also eine Rolle spielt es natürlich irgendwie immer. Also wenn man sich dadurch diese Mühle einmal durchgequält hat, dann hat man gewisse Qualifikationen natürlich irgendwo erworben. Die sind ja auch so nicht wieder weg. Ich sage immer, auf der einen Seite, ich darf ja rein rechtlich keine Rechtsanwaltszulassung mehr holen, weil dann müsste ich meine Maklerzulassung abgeben. Würde das aber auch schon deswegen nicht mehr tun, weil ja dann Mandanten auch den Anspruch hätten oder die Erwartung hätten, dass ich ihnen im Rechtsfall auch helfen könnte. Ja. Und ich würde mich ehrlich gesagt nicht mal mehr in der Lage sehen, eine Klage ordnungsgemäß vors Gericht zu bringen. Ich wüsste schon gar nicht, in wie viel Ausfertigungen man das schickt oder wie das jetzt mit BEA funktioniert und keine Ahnung. Das wäre alles nicht mehr mein Ding. Rechtlich habe ich das natürlich irgendwo mal gelernt, habe immer noch ein ganz gutes Gefühl dafür, was denn Sache ist. Und ich würde auch sagen, auf meiner Visitenkarte steht Assessor Jurist. Ganz, ganz viele Schadensachbearbeiter sind auch irgendwo aus dem juristischen Bereich. Die wissen, da steht ein Volljurist oder da sitzt ein Volljurist und die brauchen mir halt keinen Blödsinn zu erzählen. Das würde ich vermuten, das hilft schon an der einen oder anderen Stelle. Auch wenn das mehr so ein Soft-Fact ist, ne? Da kann ich jetzt nicht das hart belegen. Naja, und grundsätzlich würde ich behaupten, Qualifikation schadet nie.
Ja, das würde ich unterstreichen. Bringst du dieses Fund, sag ich mal, auch in der Kundenberatung mit ein? Kann ja auch ein Argument sein, was für den Kunden gut klingt, dass du sagst, hey, ich bin Volljurist und damit vielleicht dieses Vertrauen hervorholst, dass sie einfach davon ausgehen, dass du verstehst, was du da tust, ne?
Also ich hoffe, dass ich das auch im Rahmen der Beratung zeigen kann, dass ich verstehe, was ich da tue. Das wäre mir noch ein bisschen wichtiger. Ja. Aber selbstverständlich ist das ein Punkt in der Akquise, wo ich sage, naja, also Juristen schreiben diese Bedingungen, also wäre es auch ganz gut, wenn Juristen die verstehen. Also das hin und wieder kriege ich das schon auch mal als Feedback. Spielt eine Rolle.
Ja, spannend. Okay, dann lass uns mal langsam den Schwenk auf euer Business bringen. Wie seid ihr aufgestellt heute? Also wie ist die Personaldecke heute bei euch im Unternehmen?
Im Moment sind wir 4. Das heißt, wir sind zwei geschäftsführende Gesellschafter. Wir haben dann noch eine Dame, die bei uns, man kann gar nicht sagen, nur das Backoffice macht. Also die sortiert auch Dokumente weg, aber die übernimmt mittlerweile auch ganz viel leichte Beratungsprozesse, sorgt aber auch zum Beispiel dafür, dass Textbausteine, die wir nutzen, wirklich hervorragend formuliert sind. Hat ihr mal einen Blick drauf? Sie ist auch Designerin, das heißt eben, das schadet auch nicht, wenn man mal eine vernünftige CI durchziehen will, ja. Dass sie da immer mal wieder einen Blick drauf hat und sagt, nee, so kannst du das nicht machen, das passt nicht. Sie hat auch zum Beispiel unser Logo entwickelt und also die ganze Gestaltung drumherum. Und dann haben wir noch eine weitere mittlerweile für Social Media Marketing, die eben als Minijob eben die ganze Zeit sich um unseren Instagram-Auftritt, den Facebook-Auftritt, LinkedIn kümmert und auch da natürlich nicht nur inhaltlich, was sie mittlerweile hervorragend macht, sondern eben auch grafisch immer einen Blick dafür hat, dass die CI auch eingehalten wird und dass auch unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, auch die CI einhalten, weil das ist manchmal abenteuerlich, was man erlebt.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt noch abgesehen davon, was gleich zum Golfthema kommt, wenn jetzt ein normaler Kunde findet jetzt den Weg zu euch, was kann der mit euch machen? Was hat der von euch zu erwarten, so jetzt in der Standarddienstleistung, sag ich mal?
Die Standarddienstleistung ist ja, wir sind ein normaler Versicherungsmakler für Privatkunden, für kleines Gewerbe. Ich sag mal, wir machen alles außer Industrie, es sei denn, Industrie hängt jetzt nur am Umsatz. Dann ist Industrie für uns auch in Ordnung, aber mein Spruch ist immer, Aurubis hier in Hamburg würde ich nicht versichern. Da würde ich mich nicht so in der Lage sehen. Gibt auch noch ein paar weitere Themen, wo ich mich nicht dazu in der Lage sehe, die ich dann lieber abgebe. Aber so der Klassiker, Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, das sind schon Themen, die wir hier seit vielen, vielen Jahren abwickeln. Und wir sind ja auch FEMA-Makler. Über die FEMA hat man da ja tolle Konzepte, mit denen man eben ganz gut arbeiten kann.
Ja. Nutzt ihr vollständig das System auch von der FEMA oder habt ihr noch ein eigenes Verwaltungsprogramm oder CRM?
Wir haben AMS5 als Verwaltungsprogramm, nutzen aber sehr, sehr viel von der FEMA und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich verspreche mir sehr viel von dem, was die FEMA in Zukunft jetzt noch so an IT-Lösungen plant. Es ist optisch in Ordnung, es ist technisch häufig wirklich gut und mittlerweile finde ich das ein bisschen schwierig, wenn man mit verschiedenen Softwarelösungen arbeitet, dass die Schnittstellen dann immer funktionieren müssen. Und wie häufig sitze ich hier am Telefon und werde von A nach B geschoben, weil jeder sagt, nee, ich bin nicht zuständig, aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Das nervt mich ein bisschen so, dass wir uns immer weiter Richtung FEMA orientieren.
Ja, okay, macht's ja auch einfach und wahrscheinlich auch sinnvoll, um die Prozesse schlank zu halten, da irgendwie auf einen Partner zu setzen, der ja, der das als Kerngeschäft macht und man sich nicht selber darum kümmern muss, ne?
Ja, absolut.
Ja. Okay, dann kommen wir mal zum Thema Golf. Du bist Golfspieler, da gehe ich von aus.
Richtig.
Ja, und ihr habt die Marke Golf Essec ins Leben gerufen. Erzähl mal, wann war es soweit und wie ist es dazu gekommen?
Die Idee, die habe ich schon ziemlich lange gehabt. Dazu gekommen ist es, weil ich tatsächlich, also ja, ich spiele total gerne Golf. Ich beschäftige mich auch viel einfach mit dem, was so um den Sport drumherum passiert. Und treibe mich unter anderem eben auch in den entsprechenden Facebook-Foren rum. Und dort kam, ich weiß gar nicht genau, wie das zustande gekommen ist, dass ich gefragt wurde, Mensch, ich nehme meine Ausrüstung gerne mit auf Reisen und meine Reiseversicherung leistet aber nur bis 4.000 Euro. Mein Golfset ist aber, weiß nicht, 5, 6, 10.000 Euro wert. Also war eine Summe auf jeden Fall über 4.000. Wie kann ich das versichern? Und dann habe ich wirklich auch nicht richtig was gefunden. Ich weiß mittlerweile, es gibt Konzepte, die sowas können, aber der Standard kann es eben nicht.
Ja.
Bei 4.000 Euro ist halt sehr häufig Schluss und dann ja auch nur, sage ich mal, mit diesen typischen Reiseversicherungs, Themen, die man hat. Also wie muss das Gepäck beaufsichtigt sein? Was kann im Gepäck passieren? Wo ist es denn versichert und so? Und es ist halt nur die Reise, muss man eben auch sagen. Also ich bin ja nicht nur auf Reisen als Golfer. Ja, und dann irgendwann habe ich halt gesagt, okay, wenn es nichts gibt, dann musst du mal gucken, ob du nicht was Eigenes bauen kannst. Hatte dann tatsächlich das Glück, dass ein sehr guter Kumpel von mir im Internet einen sehr großen Golfblog betreibt und mir Werbefläche zur Verfügung stellen konnte. Und auf dieser Basis zu sagen, hey, ich habe schon eine Werbefläche, ich brauche jetzt eigentlich nur noch ein Produkt, was ich auf diese Werbefläche bauen kann, habe ich mit ganz vielen Versicherern Kontakt gesucht und habe immer gesagt, das ist meine Idee, so können wir es machen. Habe auch ganz, ganz, ganz viele Absagen gekriegt und habe auch von meinem jetzigen Partner Hiscox eine Absage gekriegt, die gesagt haben, nee, wollen wir uns gar nicht angucken, haben wir keine Lust zu. Und dann kam Corona. Und ich weiß nicht genau, warum, aber während Corona hatte man da offenbar ein bisschen Langeweile. Und dann hat ein Underwriter, mit dem ich eben sehr viel so im Bereich Cyber, D&O und so weiter zusammenarbeite, gesagt, du, ich mache auch gerade Platzreife und das ist ja so ein geiler Sport. Ich gucke mir dieses Konzept einfach nochmal an und ich drücke das bei uns jetzt durch. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Irgendwann riefen die dann an und sagten, du, wir probieren das jetzt. Dann hat man festgestellt, Mensch, wir haben ja auch, also Hiscox hat ja auch in UK schon ein Konzept zur Absicherung von Golfausrüstung. Da besorgen wir uns die Schadenzahlen, gucken, wie diese die Prämien aufstellen. Und da war das Produkt geboren. Und dann hieß es nur noch, ja, los geht's, wir probieren mal ein bisschen was. Anfangs dann auch noch tatsächlich mit einer Golfversicherung, die ursprünglich aus Österreich kommt, habe ich halt so beide Produkte im Portfolio gehabt. Das war ehrlich gesagt auch so ein bisschen so ein Druckmittel
Ja.
gegenüber von Hiscox, weil ich dann auch immer mal wieder gesagt habe, ey, jetzt habe ich schon wieder ein Lead gewonnen für die Idee, jetzt habe ich schon wieder einen gewonnen, ey, der hat 40 Cent gekostet, ey, der hat 70 Cent gekostet. Also die Idee, die zieht irgendwie, weil die Leads kosten nichts und die klicken hier wie wild. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert. Also ein Lead für 40 Cent, den würde ich sofort nehmen, kriege ich aber nicht mehr. Aber so diese Faktoren zusammen, es gab halt ein Produkt aus Österreich, was ich vermitteln konnte mit der Idee, mit der ich dann eben Leads generieren konnte, in einer recht großen Zahl. Verbunden damit, dass Hiscox eben ja auch schon ein Produkt in UK hatte und offenbar gerade Zeit habe, war ich, glaube ich, einfach, wenn man es zusammenfasst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja, habe dann die Genehmigung bekommen, das eben zu machen. Und seitdem ja, sind wir mit diesem Produkt eben am Start und experimentieren unglaublich viel, testen einfach viel, wie man die Zielgruppe erreichen kann, mit welchen Bildern man sie erreichen kann und so, mit welchen technischen Funktionen auf der Website man sie am besten erreichen kann. Also alles Mögliche und entwickeln das Produkt ja jede Woche weiter.
Ja, okay. Nochmal ein, zwei Schritte zurück. Was genau hast du gemacht, als du gesagt hast, ich mache ein eigenes Produkt und ich gehe jetzt mal zu versichern? Also ich frage jetzt so ein bisschen auf, hier hören ja auch junge Leute zu, die vielleicht auch eine Idee haben und jetzt gar nicht wissen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich so ein eigenes oder ein Sonderkonzept mit einem Versicherer besprechen und verhandeln will. Was waren so die ersten Schritte, die du gegangen bist, auch bevor du jetzt den Kontakt gesucht hast, sondern also wie hast du dich vorbereitet, Und wie hast du dann den Kontaktversuch zu den Gesellschaften gemacht?
Also ich mich vorbereitet habe, war natürlich schon, also ich habe schon die Zielgruppe vorher analysiert. Mir war halt klar, wie groß ist diese Golfer-Zielgruppe, was kann ich damit machen, wie kann ich sie erreichen. Nur um mal eine Hausnummer zu nennen, dieser Blog, den ich da eben benannt habe, der hat über 1 Million Besucher pro Jahr. Da wusste ich schon mal, das sind jetzt nicht jedes, also 1 Million Besucher pro Jahr heißt ja nicht, das sind 1 Million verschiedene Leute. Ja. Aber mir waren schon klar, dass das irgendwie 200.000, 300.000, 400.000 verschiedene Leute sind, die da auf der Website sind. Ja. Wenn der mir dann sagt, okay, du kannst bei mir präsent werben, dann habe ich irgendwie schon mal eine Plattform, auf der ich irgendwas starten kann. Weil so ein Produkt, so schön das ist, wenn ich keine Reichweite auf so ein Produkt habe, dann hilft mir das beste Produkt nicht. Ja. Und das war schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ja, dann die Qualität des Produktes, mir war immer klar, es muss eine Allgefahrendeckung sein. Es muss eine Neuwerterstattung sein, weil nur dann ist das Produkt wenig erklärungsbedürftig und es gibt keinen Stress im Schadensfall. Das waren alles so Überlegungen, die ich mir von vornherein gemacht habe, wo ich gesagt habe, wenn das nicht erfüllt ist, macht es keinen Sinn, sich mit dieser Versicherung zu beschäftigen. Ja. Dann gab es ja diese österreichische Idee, die so ein paar, oder nicht nur die Idee, sondern es ist ja auch ein Produkt und es gibt es auch heute noch, ja. Die eben so ein paar Leistungseinschränkungen hatte und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Entwurf für Bedingungen geschrieben, habe die dann eben auch tatsächlich im allerdings erst zweiten Schritt dann zu Hiscox geschickt und habe gesagt, hier, so könnte es aussehen, und dann haben die Juristen bei Hiscox ein Sideletter geschrieben und haben gesagt, ja, deine Ideen sind gut, wir haben sie nochmal ein bisschen besser gemacht und haben es auch nochmal in Versicherungsdeutsch übersetzt, und dann war das Produkt eigentlich geboren und dann gab es halt ein paar Unstimmigkeiten hinsichtlich von Leistungsumfängen, die wir dann nochmal klären mussten. Aber im Großen und Ganzen sind meine Ideen nahezu 1:1 umgesetzt worden.
Ja. Was heißt das konkret, wenn du sagst, du hast einen Entwurf für Versicherungsbedingungen geschrieben? Ist das ein One-Pager, wo du ein paar Ideen droppst, sag ich mal, oder war das wirklich ein mehrseitiges Dokument, wo du schon vorformuliert hast, wie sowas aussehen könnte?
Ja, also letzteres. Es war schon komplett fertige Bedingungen. Ich sag mal, die Zusatzbedingungen zu einer Haftpflicht oder zu einer Hausrat, war es ja dann in dem Fall eher, habe ich ihm quasi geschrieben. Heutzutage findet man das ja alles in dem sogenannten Sideletter. Also unsere Versicherungen sind ja ein Add-on zum Haus- und Kunstprodukt von Hiscox. Der Kunde kriegt halt, wenn er die Bedingungen zugeschickt bekommt, einen Sideletter, in dem eben drin steht, was aus Haus und Kunst alles rausgestrichen wird und was dafür ergänzt wird. Und dieser Sideletter basiert am Ende auf meinen Formulierungen. Aber wie gesagt, ist dann nochmal von den Hausjuristen bei Hiscox etwas umgeschrieben worden.
Ja, okay. Ja, ist einfach ein spannender Prozess, ne? Weil das passiert jetzt ja auch nicht alltäglich. Und ich finde es einfach spannend, das mal zu hören, wie man so an sowas rangeht.
Und ja, gut, das sind auch so Sachen, als Jurist hat man das ja zumindest ein bisschen gelernt, ne? Wenn auch nicht so gut, wie das vielleicht der Hausjurist bei Hiscox kann, aber so grundsätzlich weiß ich, wie ich formuliere, was ich denn ganz gern abgesichert hätte.
Ja, okay, dann zahlt es sich an der Stelle definitiv aus. Jemand anderes müsste sich wahrscheinlich in dem Schritt schon externe Hilfe holen oder irgendwie einen Sparringspartner, damit man da sich entsprechend vorbereiten kann. Hast du einen Tipp, wenn jemand sowas mal machen will, was auf jeden Fall ein absolutes No-Go ist, was man auf keinen Fall machen sollte, wenn man diese Wege einschlagen will?
Puh. Also ein absolutes No-Go, ich glaube, das ist zu spezifisch. Ich kann nicht sagen, es gibt ein No-Go. Ich würde alles erstmal irgendwie probieren. Ja. Man muss halt nur gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also man muss sich vielleicht auch wirklich klare Ziele setzen, irgendwelche KPIs formulieren, die man dann auch wirklich kontrolliert und sagt, ja, okay, in die Richtung geht's halt nicht. Aber ein No-Go, also wäre für mich zu groß.
Ja, okay. Dann hast du eben ja angedeutet schon, dass ihr viel im Marketing testet, verschiedene Bilder probiert, wie erreiche ich die Zielgruppe, worauf wird reagiert. Erzähl da nochmal ein bisschen über euren Prozess. Wer macht es vor allem? Also macht ihr das alles selber oder macht ihr da auch mit Hiscox zusammen das Marketing? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das machen wir 99% tatsächlich selber. Hiscox unterstützt das immer mal wieder. Man kann dann bei LinkedIn sehen, dass die Postings von uns teilen und solche Geschichten. Das haben wir dann häufig vorher abgesprochen. Eine Zeit lang, gerade zum Start, haben die auch immer mal wieder in irgendwelchen Artikeln zum Beispiel beschrieben, dass sie das Produkt jetzt eben auch im Portfolio haben. Es gab letztes Jahr, glaube ich, war es ja diese Hiscox Days, hießen die, glaube ich, da wurde das dann im Rahmen von Haus und Kunst auch erzählt, dass es eben dieses Sonderkonzept gibt. Das hat auch jedes Mal für ein bisschen Feedback gesorgt, insbesondere auch in der Maklerschaft. Mhm. Da sind ja nicht so die typischen Endkundenveranstaltungen. Ja. Aber es ist schon so, dass also 99% der Marketingaufwendung und Ideen und so weiter kommen eben bei uns aus der eigenen Hand, beziehungsweise zum Teil von Agenturen, mit denen wir dann zusammenarbeiten.
Ja, cool. Und dann ist es organisches Marketing, also überwiegend LinkedIn-Posts, die ihr macht, oder welche Kanäle bespielt ihr noch?
Alles. Also wir haben ganz, ganz viel schon probiert. Ganz am Anfang, das würde ich sagen, ist ein strategischer Fehler, den ich so jetzt nicht nochmal machen würde, haben wir es über Google versucht, über die Display-Kampagnen von Google. Mhm. Aber zu einem Zeitpunkt, wo unser Produkt gar kein Mensch kannte, noch nie jemand was von gehört hat. Und selbst, also vielleicht waren ja auch die Bilder zu schlecht, die wir genutzt haben. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, wobei es eine Agentur gemacht hat. Aber so dieses ganze Google-Marketing, das hat einfach nur Geld gekostet. Das hat wirklich überhaupt gar nichts gebracht. Ja. Gut, in der Suche, also wir ranken jetzt auf Platz 1 in der Suche. Eine Zeit lang haben wir, glaube ich, von Platz 1 bis Platz 5 alles gehabt, weil da eben auch noch verschiedene Kooperationspartner mit eine Rolle spielten. Ja. Aber in der Suche musste ja auch irgendwie einen Suchbegriff haben, wo die Leute nachgeguckt haben. Und zu dem Zeitpunkt konnte man immer in dieser Search-Konsole auswerten, dass wir in der Kategorie, ich glaube 0 bis 20 ist die kleinste Kategorie, ne? 0 bis 20 Suchergebnisse pro Monat. Also sprich, nie hat jemand nach Golfversicherung geguckt. Ja. Wenn ich jetzt diese Search-Konsole aufmache, bin ich in dieser Kategorie bis 210. Ist jetzt auch noch nicht doll, aber im Vergleich zu 20 finde ich das schon einen ganz guten Erfolg. Ja. Ja, dann hatte Facebook relativ schnell gut funktioniert, weil ich über Facebook ja Leute auf ein Problem aufmerksam machen kann, wo sie gar nicht wissen, dass sie es haben. Ja. Fand ich eben ganz charmant. Ich habe einfach mehr Zeit und ich kann dir ja sagen, hey, du bist Golfer, dann bist du potenziell irgendwie interessant für meine Golfversicherung, also spiele ich dir die Anzeigen aus. Über ein Retargeting kann ich sie dir dann ja auch noch woanders ausspielen. Ja. Auch das haben wir alles gemacht. Das hat auch eben, wie vorhin schon gesagt, ziemlich gut funktioniert. War eine Zeit lang auch wirklich günstig. Also haben wir wirklich zig Leads für unter einem Euro eingesammelt. Da zahlen wir mittlerweile doch ein Vielfaches von. Also diese low-hanging fruits, die haben wir, glaube ich, bei Facebook jetzt alle abgegrast.
Ja.
LinkedIn machen wir tatsächlich mehr organisch. Allerdings der Zeit geschuldet. Ich würde bei LinkedIn schon mich nochmal mit den bezahlten Werbeanzeigen, um die bezahlten Werbeanzeigen kümmern. Ja. Naja, und dann ist es ja so, dass die Golfer-Zielgruppe schon eine recht alte Zielgruppe ist. Im Durchschnitt halt, also ich glaube 70% aller Golfer sind über 40. Das ist also schon schon eine ordentliche Anzeige. Ja, ist richtig. da muss man natürlich aber auch so Marketingmaßnahmen wie Messen, wie Golfturniere oder andere Offline-Kanäle einfach auf dem Zettel haben. Ich habe immer gesagt, eins meiner größeren Ziele ist, ich möchte auf diese Karte, die jeder Golfer bekommt, wenn er denn in die neue Saison startet, da ist nämlich so ein kleiner Golfball drauf abgedruckt. Mhm. Und das Logo von Golf Essex ist ja rund und das ist rund, weil man es auf einen Golfball drucken können soll. Ich will immer auf diesen Golfball drauf. Also noch sind wir da nicht. Ich glaube, dieses Jahr ist noch Snyder Golf drauf, die Golfbälle produzieren, aber irgendwann wird da ja vielleicht unser Logo draufkleben.
Ja, cool. Das ist schon mal ein gutes Ziel. Es klingt auf jeden Fall im Marketing, klingt das schon nach fortgeschrittenem Status. Also da hast du ja ein paar Begrifflichkeiten jetzt auch in den Ring geworfen, die der eine oder andere vielleicht noch gar nicht kennt. Und auch das macht ihr alles selber. Ihr macht da Trial and Error und habt es einfach ausprobiert über die Jahre jetzt und euch da das Wissen angeeignet.
Also mittlerweile nicht mehr nur. Mittlerweile gibt es da durchaus auch Partner, die sowas für uns tun. Und in Zukunft würde ich das Marketing auch gerne noch professioneller auslagern, weil ich mittlerweile schon der Auffassung bin, Marketing ist teuer, ohne Zweifel. Aber es wird wahrscheinlich noch teurer, wenn man es selber macht. Also da gibt es halt einfach Leute, die sich gut auskennen. Und da muss man halt einmal auch zigtausende Euros dafür in die Hand nehmen. Das ist so. Aber wenn ich dafür nicht bereit bin, glaube ich, dann wird das Produkt auch ewig lang klein bleiben oder nur organisch wachsen und da habe ich halt keine Lust zu.
Ja, guter Stichpunkt. Was sind denn die Ziele, die ihr euch gesteckt habt? Also wo wollt ihr hin oder wo könnt ihr hin? Was gibt der Markt überhaupt her?
Was der Markt hergibt, das ist natürlich eine ganze Menge. Also wir sind so 680.000 Golfer, die im DGV organisiert sind, plus noch Golfer, die im Verein Clubfreier Golfer organisiert sind, plus noch diverse kleinere Organisationen, so dass die letzte Studie aus dem letzten Jahr sagte, wir haben 1 Million Menschen in Deutschland, die häufig Golf spielen. Fand ich sehr, sehr überraschend, weil mich so ein bisschen wundert, wo die 320.000 Golfer sind, die nicht im DGV organisiert sind. Ja. Das werde ich heute Nachmittag dann tatsächlich noch lernen, weil nämlich noch ein Webinar stattfindet zum Thema Golfmarkt, was ich mir dann angucke. Und ich habe immer gesagt, so 10% des Marktes sind mein Ziel, wobei ich da von den 680.000 ausgegangen bin und dann noch fleißig abgerundet habe, so dass unser offizielles Ziel erstmal bis 2028 60.000 Verträge sind. Ich würde mal denken, damit sind wir dann auch eine vernünftige Hausnummer so im Golfmarkt und auch im Versicherungsmarkt. Dann sollten die meisten Leute schon mal was von uns gehört haben.
Ja, da gehe ich von aus. Und ist das ein Ziel, was ihr organisch aus eigener Kraft erreichen wollt und könnt oder sucht ihr da nach Partnerschaften? Wie sind da eure Strategien?
Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass wir das bis 2028 aus eigener Kraft schaffen können. Vielleicht, wenn es länger dauert, ja, aber nein, wir sind gerade dabei, die Marke Golf Essec aus der Formatkanzlei für Investment und Finanzen herauszuholen und dann eben eine eigene GmbH zu gründen und diese GmbH dann eben auch für Investoren zu öffnen, um das Produkt dann eben auch wirklich am Markt durchdrücken zu können. Weil, also ich glaube, an der Qualität einer Versicherung von Hiscox, insbesondere ja so auch im Bereich Haus und Kunst, da hat keiner Zweifel dran. Die Schadenabteilung ist auch hervorragend, also die Produktqualität ist absolute Spitze. Es ist nur eine Marketingfrage und Marketing, hatte ich gerade schon gesagt, kostet extrem viel Budget, kostet auch viel Erfahrung. Und Facebook können wir so weitermachen, das funktioniert, aber ich glaube, mit mehr Geld funktioniert es einfach schneller.
Ja, klar, das kennt man ja zuhauf, also gibt es ja genug Beispiele, auch aus den bekannten Serien, die man so im Fernsehen kennt zum Thema Gründer und so weiter, da ist ja meistens auch häufig der Antrieb zu sagen, hey, wir wollen eigentlich das Marketingbudget und die Bekanntheit und das Netzwerk des Investors haben, damit man eben schneller vorankommt.
Genau, also so ist das bei uns natürlich auch. Ich würde immer noch sagen, also im Zweifel reicht das Budget, den Rest kriegen wir schon hin, aber also ich fände es auch total attraktiv, jemanden zu finden, der sagt, ich habe auch schon das Netzwerk und ich kenne mich auch im Versicherungsbereich aus. Und weiß, wie das Produkt funktioniert, auch weiß, wo der Benefit steckt, weil es ist ja nun mal so, dass wir jährlich wiederkehrende Quotagen in diesem System haben und schon deswegen ist ja, ich sag mal, der Return on Investment ist halt vielleicht erst ein bisschen später, aber dafür umso heftiger und halt immer wieder da.
Ja, das ist ja wie ein Abo-Modell, ne? Also wenn es jetzt ein klassisches Produkt wäre, wäre es ja ein Abo-Modell sozusagen, wo halt einfach immer wieder die Rate kommt.
Genau.
Du hast eben schon das Thema Produktqualität angesprochen. Man könnte jetzt, wenn man ein bisschen Versicherungshintergrund hat, ja überlegen, aber sind nicht meine Sachen gegen Diebstahl und Co. auch einfach im Rahmen der Hausratversicherung gedeckt oder irgendwelche anderen klassischen Zusatzversicherungen, die ich irgendwie abschließen könnte? Also was ist jetzt inhaltlich nochmal genau die Abgrenzung zu den Produkten, die es sowieso schon am Markt gibt von euch?
Also sicherlich ist auch einiges von dem, was wir bei Golf Essec machen, im Rahmen der Hausratversicherung versichert. Auch im Rahmen der Reiseversicherung ist ja ein Teil versichert. Und was es sonst noch für, also Gegenstandsversicherungen gäbe es ja auch noch, mit denen man ein bisschen was machen kann. Dennoch zeigen unsere Schadenfälle, dass doch quasi jeder Einzelne über genau diese Lösung eben nicht versichert worden wäre. Ja. Wir haben sehr, sehr viele Schlägerbrüche. Okay. Das heißt einfach, Schäfte, die durchbrechen oder auch Schlagflächen bei den Hölzern, die zum Beispiel reißen. Das wäre jetzt ja nicht so der klassische Hausratschadenfall. In der Gegenstandsversicherung, ja, könnte das vielleicht noch funktionieren. Bei den Gegenstandsversicherungen haben wir dann sehr häufig das Thema, dass die Versicherungssummen nicht ausreichen. dass wir hier dann 5.000, 6.000 Euro als maximale Summe haben oder aber eben nur einen einzelnen Schläger zum Beispiel versichern können. So eine Ausrüstung besteht aber, wenn sie vollständig ist, aus 14 Schlägern plus Deck plus Trolley plus Zubehör plus Jacke, was auch immer. Dann habe ich am Ende irgendwie 25 Versicherungsverträge für meine Golfausrüstung. Mhm. Das finde ich jetzt nicht so sonderlich komfortabel. Ja, bei ganz vielen Themen haben wir halt einfach entweder keine, wie gesagt, nicht ausreichend Versicherungssummen oder eben aber auch die Gefahren nicht entsprechend versichert. Ja, es gibt Hausratversicherungen, die eben auch grundsätzlich die Golfausrüstung vollumfänglich versichern. Dann braucht man Golf-Essec vielleicht nicht, aber der Standard versichert eben Feuer, Leitungswasser, Einbruch, Diebstahl. Ne? Und also Sturm und Hagel habe ich natürlich vergessen, aber wichtig ist ja dieser Einbruchdiebstahl und wir versichern eben den einfachen Diebstahl, das einfache Wegschieben, zum Beispiel während der Golfer eben nach seiner Runde gemütlich sein Bier trinkt oder das Zocken von einem Laser am Golfbag oder einem Driver oder was eben auch versichert ist, verlieren und liegen lassen. Auch die Schadenfälle haben wir schon gehabt und jedes Mal auch mit einer sehr glaubwürdigen Story, wo ich gesagt habe, okay, ja, kann halt so passieren, war halt auch jetzt gar nicht unbedingt absolute Dummheit, dass man da jetzt irgendwie seinen Laser hat, verloren hat oder so. Sowas passiert halt. Und die Leute sind dann froh, dass wir dann sowas doch relativ zügig oder sehr zügig ersetzen.
Ja. Wird dann eine Selbstbeteiligung fällig oder wie ist der Tarif aufgebaut?
Nein, wir haben keine Selbstbeteiligung.
Ja, okay. Und gibt es Fallstricke? Also wenn ich jetzt, also ist es ein beratungsbedürftiges Produkt? Also ich kann es nicht einschätzen, weil ich kein Golf spiele. Also weiß jeder Golfer, was sein Equipment wert ist und weiß er, was er euch sagen muss, damit er auch richtig versichert ist? Oder müsst ihr da noch manuell in den Beratungsprozess eingreifen?
Ganz selten. Also es passiert, dass Leute anrufen und nachfragen. Wir versuchen das natürlich, wenn ich auch sagte, wir wollen 60.000 Verträge haben, wir sind ein kleines Team, dann ist schon klar, dass wir nicht mit jedem einzelnen Kunden sprechen können. Ja. Deswegen versuchen wir das schon auf elektronischem Wege so weit wie möglich abzufangen. Wir haben jetzt gerade seit letzter Woche einen Versicherungssummenrechner auf der Website, wo man eben die Neuwerte seiner Schläger eingeben kann. Und ich hoffe, dass wir es auch geschafft haben, dass der dass der Rechner klar macht, hier sind Neuwerte gefragt und nicht eben, was ist mein Set jetzt gerade wert? Ja. Dass solche Themen eben von den Interessenten, von den Kunden eben auch vernünftig gewertet werden können. Aber dann sollte eigentlich, zumindest nach meiner Vorstellung, jeder in der Lage sein, eben vernünftig die Versicherungssumme zu berechnen und zeigt das Tool dann ja auch schon an, was die richtige Versicherungssumme ist. Immer wieder Fragen tauchen auf bei dem Thema, wie ist das denn eigentlich, wenn wir zu zweit, zu dritt bei uns in der Familie golfen? Brauche ich dafür zwei oder drei Verträge? Ich hatte eigentlich gedacht, dass das auf der Website auch deutlich genug draufsteht. Ein Haushalt, ein Vertrag. Ja. Aber es scheint nicht jeder immer zu lesen. Und so taucht diese Frage immer wieder auf. Auch das haben wir in dem Rechner aufgenommen, indem man einfach über so ein kleines Plus sagen kann, weitere Ausrüstung in den Schutz mit einschließen. Ja. Also wir versuchen da viele verschiedene elektronische Kniffe zu nutzen, um dann eben das Produkt quasi selbsterklärend zu machen, um gerade nicht in diesen Beratungsprozess zu müssen.
Ja, wer unterstützt euch da technisch bei der Rechnergestaltung und Programmierung? Ist das denn Hiscox oder wer macht das für euch?
Nein, wir haben einen externen ITler, beziehungsweise haben wir auch tatsächlich mehrere ITler, die für uns arbeiten, weil jeder so seine Vorteile hat.
Ja. Ja, okay. Aber auch da geht es am Ende dann ja wieder um Schnittstellen. Das heißt, das wird ja wahrscheinlich direkt dann dunkel verarbeitet, dann, wenn es ideal läuft.
Ja, sind wir dran. Okay. Also das technisch ginge das schon, aber man muss halt schon sagen, an der einen oder anderen Stelle sind in diesem Prozess eben auch noch Menschen beteiligt, die mal Rechtschreibfehler produzieren oder solche Sachen. Oder auch bei Hiscox ist der Prozess, der ist schon gut, aber der ist noch weit weg von perfekt. Und wenn man dann dunkel verarbeiten will, dann braucht man ja wirklich immer einen gewissen Standard, nach dem gearbeitet wird. Und für den kann ich noch nicht garantieren. Außerdem sind wir schon immer noch in der Lernphase. Also Kunden machen Dinge, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Die tragen auf einmal da, wo man nach der Postleitzahl eigentlich die Stadt eingeben soll, tragen sie eine E-Mail-Adresse ein. Ja, okay. Beziehungsweise es tut wahrscheinlich ja, dass dieser Autofill-Mechanismus von Chrome oder was auch immer. Ja. Aber sowas wollte ich natürlich erstmal abfangen und ich sag mal, da braucht man schon viele, viele, viele Verträge, um wirklich sicher zu gehen, was denn da an Daten kommt und wie man es dann also am besten übermittelt. Jetzt gerade bauen wir tatsächlich auch an einer kompletten IT-Lösung für das ganze Produkt, wo alles dann eben über ein eigenes System läuft, auch weg von AMS, wo ich hoffe, dass wir solche Sachen noch besser unter Kontrolle kriegen.
Ja, okay. Was kostet mich so ein Tarif, wenn ich jetzt mein Golfbag bei euch versichern möchte? Kommt es wahrscheinlich darauf an, was mein Equipment wert ist, ne?
Genau. Also das Ganze geht bei 3.000 Euro Versicherungssumme los. Mhm. Die 3.000 Euro würdest du bei uns für 90 Euro pro Jahr bekommen. Unser Rechner geht bis 25.000 Euro für 530 pro Jahr. Tatsächlich könnten wir aber noch viel, viel mehr. Also so die höchsten Anfragen lagen bei uns so im Bereich rund 100.000. Das wird dann aber individuell von Hiscox zu rechnen.
Was sind das für Menschen, die für 100.000 Euro Golf-Equipment haben?
Golfer. also kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe so ein Set auch noch nie gesehen. Ich weiß, in dem Fall war es ein Set von Honda, einer japanischen Edelschmiede. Und das Set hat tatsächlich so auf der Rückseite der Schlägerköpfe Gold-Inlays gehabt und solche Sachen. Wie man dann trotzdem auf 100.000 Euro kommt, also in dem Fall, glaube ich, konkret waren es 96.000 Euro, ja. Das weiß ich nicht so genau. Aber von Honda kann ein normaler Eisensatz schon mal 40.000, 50.000 Euro kosten. Aber dann haben wir immer noch 50.000 Euro über an Restwert, ja. Das ist schon richtig. Und die Trolleys können halt extrem teuer sein. Ne? Also so ein Golftrolley von T-Cut, von U-Cut fängt halt so bei 2.500 bis 3.000 Euro an und nach oben kann man dann schnell in den Bereich eines kleinen Wagens kommen.
Für einen Trolley? Ohne Inhalt?
Da ist ein Akku drin.
Ja, okay, also, aber halt noch kein Golfset. Also kein
noch kein Golfset obendrauf, das stimmt schon.
Ja. Wahnsinn, krass. Ja, nicht schlecht. Spannender Sport. Bestätigt sich also. Aber gut, das ist ja überall so, wo man mit Passion dabei sein kann man am Ende auch irgendwie Geld ausgeben. Das ist bei Kleidung so und das ist bei Golf offensichtlich nicht anders.
Ich glaube, bei Golf kann man, also für die Kleidung kann man dann ja auch nochmal sehr viel Geld ausgeben und auch die ist ja im Versicherungsschutz mitversichert. Aber man kann auch deutlich günstiger golfen, ne? Also wir haben ja mittlerweile schon recht gute Auswertungen darüber, was sind auch so die Durchschnittsversicherungssummen. Was sind die Durchschnittsanfragen, was haben die Leute zum Beispiel bei den ersten Facebook-Anzeigen im Durchschnitt angegeben, was denn ihre Ausrüstung wert wäre. Das fand ich doch immer ganz spannend. Also mich faszinieren ohnehin diese statistischen Auswertungen und auch grafischen Auswertungen von solchen Geschichten. Also das mache ich ganz viel, dass ich mir das in Excel irgendwie anzeigen lasse. Und so weiß ich zum Beispiel, dass über Facebook im Durchschnitt der angefragte Wert bei 3.700 Euro für eine Ausrüstung lag. Deswegen wir auch 3.000 Euro Versicherungssumme anbieten. Ja. Und der tatsächliche Durchschnittsversicherungswert liegt bei uns aber bei 6.500 Euro. Also das sind dann schon auch deutlich höherwertige Ausrüstungen, die dann da abgesichert wurden.
Ja.
Und solche Sachen. Ja, also ich finde es super spannend. Bin jetzt auch gerade dabei, eine Schadenstatistik aufzumachen, wo ich rausfinden will, welche Schläger denn ganz besonders häufig von Schäden betroffen sind.
Ja, kannst du nebenbei noch ein Consulting aufmachen dann für die Hersteller das.
Möglicherweise. Also wenn wir dann irgendwann auf 60.000 Golfer hochgerechnet vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Schäden pro Jahr haben, dann weiß ich, glaube ich, relativ genau, ob Titleist, Callaway oder TaylorMade der Schläger ist, der häufiger kaputt geht und was dann da passiert.
Ja, das stimmt. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Ja. Mal einen Blick in die Zukunft geschaut, wenn jetzt ihr die 60.000 Verträge habt, löst es für dich dann dein bisheriges Business sozusagen als klassischer Versicherungsmakler ab oder ist das dann erst immer noch weiterhin erstmal nur ein Randthema für dich? Also wie ist das einzuordnen so in deinem Gesamtkontext, der sich dann in den nächsten 2-3 Jahren ergibt für dich?
Das ist natürlich schwer jetzt komplett zu beantworten, die Frage, weil das würde ich dann einfach mal gucken, wie es so kommt. Grundsätzlich hätte ich total Bock drauf, weil ich bin halt Golfer, ich mag das halt total gern, auf dem Golfplatz zu stehen und ich könnte das auch ein ganzes Jahr über machen und nicht nur in der Sommersaison. Okay, hinter 60.000 Verträgen würde natürlich auch ein entsprechendes Einkommen stehen, mit dem man das vielleicht völlig entspannt machen kann. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich irgendwo so, dass eine unternehmerische Idee ja nie mit einem Projekt zu Ende ist, sondern ich denke, wer unternehmerisch veranlagt ist, der hat dann auch sofort die nächste Idee und will dann vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Also vielleicht gucke ich mir das dann noch erstmal ein halbes Jahr an und mache dann irgendwas Neues, dass ich auf Dauer sage, hey, jetzt hast du ein Projekt hochgezogen, das funktioniert gut und jetzt lässt es einfach mal laufen. Ehrlich gesagt, schwer vorstellbar.
Ja, okay. Hast du irgendeine höhere Motivation, wo du sagst, warum du jetzt so was Großes aufbauen willst, oder ist es einfach die Begeisterung in der Sache?
Es ist die Möglichkeit, das zu machen. Wir sind nun mal sehr exklusiv mit diesem Produkt unterwegs. Jeder, der ja Golfausrüstungen versichern will über Hiscox, muss das über uns machen. Das finde ich ist erstmal schon mal ein Mega-Hebel. Das heißt also, ich habe ein Produkt, mit dem ich sowas tun kann. Ich habe eine Begeisterung, sowas zu machen. Und das reicht ja schon erstmal, um es irgendwie ein bisschen größer zu denken. Und ja, dann habe ich mir halt irgendwann mal überlegt, was ich draus machen kann und ob ich denn weiter hier vielleicht mal einen Vertrag am Tag schreiben will oder ob ich nicht vielleicht lieber 100 Verträge am Tag schreiben will und wie man das denn erreichen könnte. Und ja, letzteres war dann für mich irgendwie attraktiver.
Okay. Aber es steckt jetzt unternehmerisch oder auch persönlich jetzt keine, du hast nicht irgendeinen übergeordneten Auftrag sozusagen, dass du irgendwie eine Masse an Geld brauchst für ein übergeordnetes Projekt oder so, sondern es ist einfach, es ist halt alles aus der Motivation, aus dem Tagesgeschäft gekommen und jetzt verfolgst du diesen Plan.
Ja, also ich verfolge die Idee immer konsequenter. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt hier ein paar Millionen Euro, um noch irgendwas anderes anzuschieben, sondern ich habe halt Bock, dieses Golfkonzept anzuschieben. Und wenn aus dem Golfkonzept weitere Konzepte entstehen, finde ich das super. Aber in erster Linie geht es mir mal darum, Golfausrüstung zu versichern. Ja, ich gucke mir an, wo kann ich die Wertschöpfungsketten verlängern, was die Golfwelt angeht, was das Produkt angeht. Bisher habe ich mich jetzt nicht ernsthaft damit beschäftigt, auch Golfschläger zu verkaufen, aber letztlich, naja, also logisch wäre es halt irgendwie, ne, zu sagen, ich baue meinen eigenen Online-Shop, habe ja vielleicht über einen Newsletter auch schon einen riesen Verteiler, über den ich den auch bespielen kann. Und ich sag mal, analog zu einer Reise, wo ich dann vielleicht gleich meine Reiseversicherung mitbuchen kann, baue ich halt meine Golfversicherung gleich mit ein, wenn derjenige kauft, versichere ihm das. Wenn es denn eben dann irgendwann kaputt geht und sehe zu, dass ich den Schaden reguliere, wenn er dann tatsächlich einen hat. Also von der Gesamtidee halte ich das für nicht so doof. Gibt sicherlich ein paar Punkte, die man sich da genauer angucken muss. Also das Thema Retouren beim Kaufen ist sicherlich ein echt schwieriges. Ja, weiß ich auch noch nicht, ob ich wirklich Bock habe auf die Idee, aber du merkst halt, es sind schon Themen, mit denen beschäftige ich mich durchaus. Also wie mache ich diese Wertschöpfungskette möglichst lang?
Ja, cool. Daniel, danke für die Einblicke. Fast 45 Minuten. Ich glaube, wir können jetzt getrost sagen, wir haben hier einiges abgesteckt und einen guten Einblick gegeben. Wer mit dir mal in Kontakt treten möchte, um mehr zu erfahren oder vielleicht selber das Produkt nutzen zu können, wie komme ich am besten an euch ran?
Also man findet natürlich unter unserer Website golfessec.com unsere ganzen Kontaktdaten. Man kann auch gerne uns einfach per E-Mail unter info@golfessec.com eine E-Mail schreiben und dann haben wir sicherlich auch die Möglichkeit, über eine Kooperation zu sprechen mit anderen Maklern, mit anderen, wem auch immer, wer gerade Lust hat, Blogger und so weiter, sind auch immer gern gesehen. Und dann können wir eben auch gucken, ob wir bezüglich des Vertriebes dieses Produktes eben auch zusammenkommen.
Alles klar. Ja, nochmals danke für deine Zeit, für die Einblicke und ja, an den Zuhörer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es so ist, dann bewerte uns und diese Folge gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Schick uns eine Mail, schick uns eine Nachricht, wo du willst. Und ja, wenn du auch was zu erzählen hast, dann melde dich gerne bei uns und dann bist du vielleicht auch mal Teil dieses Podcasts. Ja, Daniel, ich wünsche dir viel Erfolg auf deiner Reise. Bin gespannt, wo es hingeht und dann erstmal bis zum nächsten Mal.